Lasst uns beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir so sehr für den Tag, besonders für die Berichte und die Grüße heute, für den Eifer für dein Evangelium, für die offensichtliche Liebe für dich, Anliegen für deine Gemeinde. Wir bitten jetzt bei dieser fortgeschrittenen Stunde, dass du uns hilfst bei der Konzentration, besonders jetzt, wo es geht um ein viel, viel schwierigeres Thema als heute Morgen, wo es sich nicht mehr um Babychristen handelt und junge Gläubige, sondern um Überlegungen, wo ich manchmal selber nicht weiter weiß. Hilf mir, du weißt, wie ich zittere, wenn ich denke daran, über dieses Thema zu reden. Hilf uns beim Hören. Amen. Ein Mann stand auf der Golden Gate Brücke in San Francisco im Begriff zu springen. Ein Pastor hält sein Auto an und schrie: "Werfen Sie doch Ihr Leben nicht weg!" Und dann begann er, den verzweifelten Mann das Evangelium weiter zu sagen. Und der Mann überraschte ihn und sagte: "Wissen Sie? Danke, aber ich bin schon Christ." Er sagte: "Ja, ja, aber in welche Denomination gehören Sie an?" Und er sagte: "Ja, ich bin Baptist." Er sagte: "Ja, gut. Aber südliche Baptisten? Oder amerikanische Baptisten? Regular Baptisten? Oder Independent Baptisten?" Er sagte: "Ja, Independent Baptist." "Ja, preis den Herrn." Er sagte: "Habt ihr Klavierbegleitung oder singt ihr a cappella?" Er sagte: "Ja, wir singen a cappella." "Ah, Halleluja! Und lest ihr die King James Bible oder lest ihr aus den modernen Übersetzungen?" Er sagt: "Ja, wir lesen aus den modernen Übersetzungen." Der Pastor glotzte ihn an und sagte: "Dann springen Sie." Lesen wir heute Abend Epheser Kapitel 4, Verse 1 bis 6. "Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, der über allen, durch alle und in allen ist." Und dann, um nie nur das den Wortspiel des Schreibers irgendwie zu sehen, schauen wir das Ende von Kapitel 3. Vers 21. "Ihm sei die Herrlichkeit in den Herausberufenen und in Christus Jesus. Ich ermahne euch, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid." Das Thema heute Abend: Gott hat uns zu einer hohen Berufung gerufen. So wandelt würdig. Ein junger Soldat steht vor dem Militärgericht. Seine Anklage: Fahnenflucht. Der Richter, Alexander der Große, höchstpersönlich, schaut den jungen Mann unverwandt an. Der junge Soldat ist das Ebenbild von Alexander selbst. Schockiert erkundigt der Feldherr sich nach dem Namen seines Doppelgängers. Und der junge Mann sagte zögernd: Ihre Majestät, ich heiße Alexander. Zitternd verkündigt der Feldherr seinen Urteil. Junger Mann, verändere dein Benehmen oder deinen Namen. Du kannst gehen. Wir wollen Gott in der Gemeinde verherrlichen. Wenn wir mit diesem Namen die Berufenen genannt werden, dann sollen wir dementsprechend wandeln oder wir sollten unsere Namen ändern. Und wir sind, so dieser Text, zur Einheit berufen. Wir lesen das in Vers 12 und 13. Die Gläubigen werden ausgerüstet von sehr begabten Personen, die selbst Gaben an die Gemeinde sind. Ausgerüstet für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle, und hier im Bilde ist Gottes universelle Gemeinde, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Und wir Gottes weltweite Gemeinde sind weit entfernt von diesem Ziel. Besonders denke ich, wenn es geht um die Einheit des Glaubens. Dass alle das gleiche glauben. Das ist eine Übereinstimmung in dem, was Christen glauben über wichtige geistliche Grundsätze. Ich denke in diesem Zusammenhang an das Kommentar vom kleinen Alois. Der Biologieprofessor stellt ein Experiment dar, zwei Gläser mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Und er nimmt zwei lebendige Regenwürmer. Und den ersten Wurm tut er in das erste Glas und er schwimmt herum und schlittert heraus. Der zweite Regenwurm hat er in das zweite Glas fallen lassen und er war sofort tot. Und er sagt: Schüler, in diesem Glas ist Wasser. Und in diesem Glas ist Schnaps. Was lernen wir von diesem Experiment? Und der kleine Alois: Herr Fetzer, wenn wir genügend Schnaps trinken, kriegen wir keine Würmer. Naja, das ist eine mögliche Auslegung. Und in vielen evangelikalen Kreisen, wo die Menschen sich treffen, um aufeinander zuzugehen, würde man sagen: Ja, eine tolle Auslegung. In manchen Gemeinden heute sind ganz wirre Auslegungen und theologische Irrtümer daheim. In vielen Kirchen hausen Propheten, verkehrten Theologen, die Kardinalwahrheiten des christlichen Glaubens, das Evangelium selbst, verneinen. Und in diesen selbigen Kirchen sind auch Kinder Gottes zu Hause. In unserer Gegend sind freikirchliche Gemeinden mit einer sehr ungesunden Sicht für die Geistesgaben. Es sind Gemeinden in unserer Gegend, die von den zweifelhaften Praktiken von Toronto und Pensacola begeistert sind und diese Segen nacheifern. Andere feiern in der katholischen Kirche Gottesdienst mit. Andere freikirchliche Gemeinde schicken die Jugendgruppe, um in der Messe zu singen. Ein ungesundes Verständnis von Anbetung und Gottesdienst breitet sich aus immer schneller unter den evangelikalen Christen. Und dieselben Gemeinden wollen, dass wir mit ihnen verschiedentlich mitarbeiten, in der Jugendarbeit oder in der Evangelisation, oder dass wir gemeinsame Gottesdienste feiern. Und irgendwie, wenn man konfrontiert ist mit den ganzen Missständen und falschen Betonungen und Überbetonungen und Unterbetonungen, dann möchte man sich einfach abschotten, zurückziehen. Naja, wenn Sie es so wollen, ohne mich, ohne uns. Aber irgendwie, wie ein Ältester mir heute spontan gesagt hat, aus einer Gemeinde, die irgendwie eine große Spannung und vielleicht Spaltung erlebte, er sagte aus heiterem Himmel: Fred, du, es ist wunderbar, was du sagst über Gemeinde, aber heute Morgen habe ich an Johannes Kapitel 17 gedacht und Jesus' Gebet für die Einheit seiner Jünger. Wie ist das zu sehen? Ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt erstrebenswert, wenn ich ihn recht verstanden habe? Ich denke an Johannes Kapitel 11, Vers 51, 52, wo wir lesen, Jesus starb, damit er die zerstreuten Kinder Gottes in ein Eins versammelt. Natürlich, als Jesus am Kreuz starb, geschah vieles. Und viele Ziele oder großes Ziel, verschiedentlich ausgedrückt, wurde erreicht. Aber hier ist ein Ziel, das so erstrebenswert ist, dass es das Blut Jesu Christi kostete. Die Bibel meint es ernst mit der christlichen Einheit, wenn der Tod Jesu Christi irgendein Indiz dafür ist. Wie sieht der würdige Wandel aus? Wie geht man um in diese Frage von einer Gemeinde und Einheit überhaupt? Wie sieht der würdige Wandel aus? Es gibt einen römischen Vorschlag. Katholisch heißt alles umfassend, universal. Die römische Kirche will die katholische Kirche, die universelle Kirche, die Kirche sein. Und alle sonst sollten Buße tun und zurückkehren zur Mutterkirche. Alle Straßen heute führen nach Rom. Aber es gibt zu bedenken, dass die römische katholische Kirche weder katholisch ist noch heilig. Die heilige römische katholische Kirche. Sie ist römisch, aber sie ist sicherlich nicht heilig. Denn die Grundlage ihrer Mitgliedschaft ist nicht die Wiedergeburt, nicht das Bekenntnis, ich habe mich bekehrt, ich gehöre dem gleichen Herrn an und ich möchte mich euch zugesellen. Nein, die Grundlage ist die Taufe von einem Kind, das weiß nicht, was über sich ergeht. Die Grundlage ist Sakramenten gespendet von einem Priester, der seine Gewalt erhält aus Rom und angeblich zurück von Petrus selbst. Die Kirche ist nicht heilig, denn Gemeindezug wird praktisch nicht praktiziert. Und die römische katholische Kirche ist auch nicht katholisch. Sie ist lediglich, und hör das, die Westkirche. Die über die Jahrhunderten alle Konkurrenz im Westen auf brutalste Weise niedergeschlagen hat. Aber die Konkurrenz, das heißt uns, das gab es immer. Was die Kirche Roms durch die Verfolgung anderer Christen nicht erreichen konnte, und Sir Robert Anderson von Scotland Yard schätzte die Anzahl der Märtyrer bei circa 50 Millionen, die er beweisen konnte, versucht sie jetzt durch Dialog und Diplomatie. Vertreter der römischen Kirche verhandeln mit Vertretern aus anderen Kirchen und auch Freikirchen ganz vorsichtig ganz vorsichtig oder genaue Grundsatzpapiere werden ausverhandelt und unterschrieben. Katholische Theologen lehnen sich weit aus dem Fenster und schreiben Dinge auf Papier, zu der ihre Kirchenleitung in Wirklichkeit nicht steht, um uns zu umarmen. Kardinal Ratzinger schlägt den Papst jetzt als Integrationsfigur für alle Christen. Am runden Tisch in Wien reden Abgeordnete der römischen Kirche mit Leitern von den anderen Kirchen und von den evangelikalen Freikirchen. Ich selbst erhielt eine Einladung zum runden Tisch. Und wenn ich daran denke, manche meiner Pastorenfreunde in Salzburg hätten Halleluja gerufen, wenn sie die Einladung bekommen hätten. Eine andere Lösung, ähnlich. Der Weltkirchenrat möchte ökumenische Einheit aller Kirchen bewerkstelligen. Was soll das aber von uns aus gesehen? Verschiedene Kirchen, manche mit einem etwas größeren Anteil von Wiedergeborenen, manche Kirchen mit einer winzigen Minderheit von Wiedergeborenen, verhandeln miteinander über eine Einheit der Organisationen. Aber das hat mit uns nichts zu tun. Denn unsere Einheit besteht in einem gemeinsamen Leben. Wir sind Kinder des Vaters, wiedergeboren. In einem Leib durch die Wiedergeburt, durch die Taufe in den Heiligen Geist aufgenommen. Kirchliche Institutionen, die gar nicht im Neuen Testament vorgesehen sind, verhandeln über Dinge, die mich gar nicht angehen und interessieren. Aber viele Christen interessieren die Verhandlungen doch. Und dann eine andere Lösung. Evangelikale Organisationen schießen aus dem Boden, um die Einheit zu fördern. Ich denke an die Argiger Arbeitsgemeinschaft Evangelikale Gemeinde in Österreich. Eine Arbeitsgemeinschaft, die bietet Möglichkeit zur Zusammenarbeit zwischen biblisch orientierten, taufgesinnten Gemeinden. Ich finde das eine gute Arbeit. Sehr viele gute Impulse gehen aus von dieser Arbeit. Walter Malhofer und ich zum Beispiel empfehlen, wenn es passt in deinem Kalender einmal und wenn du das vereinbaren kannst mit dem, was du sonst tust in deiner Gemeinde, ich rede jetzt zu österreichischen Ältesten, dann Teilnahme an verschiedene Dinge ist wirklich zu überlegen. Dann gibt es RAT, Reichsgottes Arbeitertagung, Mitarbeiter aus evangelischen und freikirchlichen Gemeinden kommen zusammen. Es überschneidet sich, die zwei Dinge. Dann gibt es die Evangelische Allianz, die will die evangelikale Kräfte in den Kirchen und Gemeinden vereinen. Sie bemühen sich sehr stark an uns in Salzburg. Ich lese mit Interesse ihr Protokolle, dass jemand eine Brücke schlagen soll zu uns. Und so, ich habe die Brücke selbst geschlagen und habe das E-Mail beantwortet. Und ein langes E-Mail und freundliches geschrieben. Und ich sagte, Leute, wenn ich denke an das, so viele Hochzeiten, auf die ich tanzen müsste, und so viel zu tun, ich glaube, ihr überschneidet sich mit verschiedenen Einheitsbestrebungen. Ich habe eine große Arbeit zu tun und kann nicht kommen, leider. In manchen Orten treffen sich Pastoren und Ältesten zum Frühstück. Ich frühstücke in Salzburg mit den Ältesten und Pastoren der Gemeinde dort. Charismatiker laden uns zu ihrer Begegnungskonferenz ein. Die Verfechter von den Transformation-Videos versprechen uns sogar Erweckung, wenn wir nur eng zusammen arbeiten. Aber der Mann, der dahinter steht, der Otis, ist ein Irrlehrer selbst, nebenbei gemerkt. Man bräuchte ein leeres Kalender, um an so viele Hochzeiten zu tanzen. Und ehrlich gesagt, ich finde es übertrieben. Aber leider bei jedem neuen Angebot, das in dein Haus flattert, Bruder, ist damit verbunden die stillschweigende Zensur, wenn du nicht mitmachst, bist du gegen die Einheit. Daher ist die Versuchung groß, eine andere Lösung vorzuziehen. Manche Gemeinden und Freikirchen ziehen sich gänzlich zurück, schotten sich ab, verstecken sich hinter ihr viel zitierte Autonomie. Die Geschichte der Brüderbewegung ist eine interessante Geschichte eines Seiltanz in die Spannung zwischen der Wertschätzung der Einheit. Sie waren dort Pioniere. In der Zeit, wo die Brüderbewegung entstanden ist, war die Kirche so, die Gemeinde so zerrissen. Pastoren verschiedener Denominationen haben nicht miteinander gesprochen. Und bei den Brüdern fanden sie sich zusammen beim Brotbrechen. Aber es war eine Spannung zwischen Einheit und die Wertschätzung der Einheit mit den Wiedergeborenen einerseits und die ganze Frage der Absonderung auf der anderen Seite. Und viele begnügen sich heute mit dem, was sie nennen, die Darstellung der Einheit des Leibes. Natürlich bekennt man sich beim Brotbrechen zu dem einen Leib. Aber de facto bleibt alles graue Theorie. Über das hohle Lippenbekenntnis zur Einheit hinaus geht man nicht. Autonomie? Heißt das wirklich, dass wir das, was der Gemeinde Gottes angeht, über unsere Grenzen hinaus uns nicht angeht? Uns nicht interessiert? Wir kapseln uns ab, wir wissen von unseren Gemeinden, wir wissen von unseren 600 Gläubigen in Ungarn, wir wissen von unseren Missionaren, die bei uns berichten, und die anderen sind unwichtig. Das kann nicht biblisch sein. Aber manchmal ist es de facto so. Und ich bin zerrissen. Ein Teil von mir findet es viel einfacher, einfach zu sagen, hey Leute, das ist so eine Wirrwarr. Wir werden uns konzentrieren auf unsere kleine Bewegung und vergiss dich, vergiss euch. Und auf der anderen Seite, und ich sehe die ganze Gefahr, und als Ältester denke ich, manche Strömungen und manche Lehren sind fernzuhalten von dieser Gemeinde. Gott hat mir eine Verantwortung gegeben für die Leute hier am Ort. Und ich muss schauen, dass diese gefährlichen Überbetonungen und Irrtümer und so weiter nicht Einlass finden in unserer Gemeinde. Und auf der anderen Seite, naja, ich lese Epheser 4 und einige andere Texte und ich sage, hey, warte mal. Paulus sagt in Epheserbrief, dass die Einheit der Erkenntnis ist das Ziel. Er redet von Winden der Lehre. Er redet von Betrügerei und Hochstapler und das hin und her geworfen und umgetrieben von manchen unmündigen Christen und Gemeinden. Und dann lese ich das Neue Testament und ich sehe, es war auch der Fall in seiner Zeit in den Gemeinden, die er geschrieben hat, dass die Missstände eigentlich die Anlässe der Epistel waren. Und so wie unser Vorgänger, Georg Müller, Robert Cleaver Chapman, John Nelson Darby und William Kelly. Auch heute im 21. Jahrhundert fühle ich mich persönlich, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich fühle mich zerrissen. Das sind doch meine Brüder, doch meine Schwestern. Was ist meine Aufgabe? Ich wette dir $1,000. Ich bin bereit, das zu tun. Ich weiß, ich nicht sollte, aber ich lasse drauf ankommen, dass ich einige Brüder hier finden können, einige Ältesten. Und wenn ich die Gemeinden, Korinth, Kolosse, Galatien, Ephesus und Thessalonike beschreibe, ohne Ortsbezeichnung, dass sie jeglichen Kontakt mit diesen Gemeinden meiden würden. Sie würden meiden den Kontakt zu den Urchristen. Hat jemand $1,000? Das kann nicht richtig sein. Das ist nicht der würdige Wandel. Ab jetzt muss ich einige Beispiele aus meinem eigenen Erleben weitergeben. Es soll keine Selbstdarstellung sein. Ich habe euch irgendwie im Gebet gewarnt. Der heutige Vortrag ist der schwierigste, den ich je in meinem Leben gehalten habe. habe keine leichte Antwort. Habe wohl einige Vorschläge, Prinzipien. Und werde versuchen, einiges zu erläutern anhand von Beispielen, aber das ist eine Gratwanderung. Wir sind doch eine Gemeinde jetzt, oder? Wie sieht der würdige Wandel aus? Paulus ist jetzt am Zug, Verse 1 bis 3. Nochmals. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut. Mit Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die Zeit fehlt uns einzugehen in Detail, was all diese wunderbaren Begriffe bedeuten, ein oder Langmut, Demut, Sanftmut. Ich war mit einem TMGler unterwegs auf einer Argeger-Tagung. Wir haben einen Bruder gesehen. Ich sagte, Bruder, ich möchte dir meinen lieben Freund vorstellen. Wir haben ein schönes Essen gehabt, zusammen mit dem Bruder und seiner Frau. Schöne Gemeinschaft, Austausch über ein Thema, wo wir eigentlich zweierlei Meinungen sind. Wir haben eine kleine theologische Auseinandersetzung, wo wir irgendwie gaben einander auf sehr freundliche Weise ein paar Impulse, weiter nachzudenken. Als wir gegangen sind, um mit einem anderen Bruder zu reden, der TMGer flüsterte zu mir, Fred, das kann ich kaum glauben. Ich sage, was kannst du glauben? Dass er wirklich dein Freund ist. Aber offensichtlich, ihr liebt euch. Fred, weißt du nicht, er denkt ganz anders wie du. Ja, das weiß ich. Ich mag nicht einen Kreis um meinen Brüdern, die denken wie ich und sagen, das sind meine Freunde. Da ist die Freundschaft etwas leichter. Warum ist Demut und so weiter erforderlich? Weil die Versuchung für uns sehr groß ist, zu glauben, dass wir die ganze Wahrheit besitzen und die anderen nicht. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 18, das ist unser Zusammenhang. Paulus betet, dass ihr in Liebe gewurzelt, imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Länge und Breite und Höhe und Tiefe von Gottes vierdimensionellen Plan für die Gemeinde ist. Habt ihr bemerkt die Reihenfolge? Erstens Liebe und dann Verständnis. Es gibt manche Dinge, die man nicht verstehen kann, es sei denn, dass der Rechnungsvorgang beginnt mit Liebe. Und Liebe ist das Um und Auf, der Ausgangspunkt, der Mittelpunkt und das Ziel von Christentum. Paulus geht davon aus, dass keine Gemeinde die ganze Wahrheit gepachtet hat. Dass wenn wir die Sachen völlig erfassen wollen, das können wir nur in der Gemeinschaft aller Heiligen tun. Das heißt, sie haben uns etwas zu sagen und wir haben ihnen etwas zu sagen. Setzt Kommunikation, setzt lehrmäßigen Dialog voraus. Das ist gut und lehrreich und wir können tatsächlich was lernen und wir können tatsächlich was weitergeben. Ohne Dialog haben wir keinen Einfluss auf die Gemeinde Gottes. Was heißt das? Es ist ganz praktisch, Bruder, du schreibst einen Artikel, Schwester, du schreibst einen Artikel, Bruder, du hältst eine Predigt oder gibst einen Vortrag über ein Thema, wo Christen verschiedener Meinung sind. Zum Beispiel, hier ist dein Predigtthema, nächsten Sonntag. Wenn wir genügend Schnaps trinken, so kriegen wir keine Würmer. Okay? Das ist ein relativ untergeordneter theologischer Grundsatz, oder? Das ist nicht kardinal christlicher Gedankengut. Ich gehe davon aus, dass Christen in verschiedenen Gemeinden das anders auch sehen können, oder? Pass auf. Wenn du redest über ein Thema, das nicht das Evangelium selbst ist, pass auf, dass du dich nicht im Ton vergreifst. Sanftmut. Die Liebe diktiert, dass wir den Andersdenkenden keine schlechten Absichten unterstellen, dass wir sie ernst nehmen und dass wir die Intelligenz der Leute nicht in Frage stellen. Das heißt nicht, dass wir unser Standpunkt nicht vertreten. Im Gegenteil, wir vertreten unseren Standpunkt positiv und angemessen und im richtigen Ton. Als Älteste kann ich dir sagen, wie wichtig es ist, eine ausgewogene, biblisch fundierte Lehre zu haben in der Gemeinde. Das ist das Um und Auf für eine wachsende Gemeinde. Lehre und Liebe. Und dass ich als Älteste oft Bedenken gehabt habe wegen der Überbetonungen und falsche Lehre zum Teil der charismatischen Pfingstbewegung. Und als Älteste könnte ich ja nicht gutheißen, dass dieser Einfluss bei uns Fuß fasst. Ja nicht. Einmal wurde ich von den Ältesten in Saalfelden eingeladen zu reden über die biblische charismatische Gemeinde. Es war 1. Korinther 12 bis 14. Und es war ein bisschen Fragen in der Gemeinde, ein paar Geschwister wirklich interessiert für diese Sonderbetonungen. Und ich bin hingegangen und habe die Vorträge gehalten. Und als ich da stand, dann waren es einige Geschwister, die ich nicht gekannt habe. Ich dachte, neue Geschwister kommen hinzu. Nach dem Vortrag erlebte ich, dass die Geschwister von der Pfingstgemeinde waren. Und hier rede ich über ihr Kapitel. Und der neue Pfingstprediger kam zu mir und er sagte, Bruder Colvin, manches hätte ich anders erklärt. Ich bin mit Ihnen nicht in allem einverstanden, aber ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie unseren Standpunkt respektvoll und mit Fairness behandelt haben. Das ist würdiger Wandel. Nicht zu sagen, ich bin immer würdig, aber es ist ein Beispiel. Den gleichen Vortrag hatte ich gehalten in der Kulturpalais in Sofia. Damals waren so 300, 400 Charismatiker und Pfingstler gekommen, um meine Vorträge zu hören. Im Vorfeld meiner Vorträge kriegte Stravko am Abend ein Telefonat von einem extremen Pfingstler und er sagte, wissen Sie, was ich habe in meiner rechten Hand? Und er sagt, nein, ich habe meine Bibel. Und er sagt, wissen Sie, was ich habe in meiner linken Hand? Nein, ich weiß nicht. Er sagt, ich habe eine Pistole. Und ich weiß, beides zu verwenden. Ich habe es nicht nötig zu kommen zur Kulturpalais, um den Teufel zu hören. Wow. Man hat mich schon vieles genannt in den letzten Jahren, aber das war zum ersten Mal. Ich bin der Teufel. Dann hielt ich meine Vortragsreihe. Und jetzt, 10 Jahre später, vor einem Monat, ein Bruder der Pfingstbewegung kam auf mich zu und er sagte, Bruder Colvin, ich habe deine Vorträge gehört vor 10 Jahren. Und sie haben mir wirklich geholfen. In 80-90% von meiner Lehre und Überzeugungen in unserer Gemeinde haben wir uns verändert. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem, was du sagst über Geistestaufe. Aber eines habe ich gesehen. Der Mann, der dort steht und redet über unsere Lehre, liebt uns. Das ist interessant. Einer hat die Pistole in einer Hand, Bibel in der andere die Bibel. Und das ehrliche Anliegen vor einer werten Zuhörerschaft zu sagen, was 1. Korintherbrief sagt, aber sag es mit Liebe. Verse 3 bis 6. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Das ist interessant. Es gibt nur einen Himmel. Es gibt keinen Himmel für die Brüderversammlungen, weißt du? Und es gibt keinen anderen Himmel für die Baptisten und noch einen für die Episkopalbetubianer. Es gibt nur eine Hoffnung der Berufung. Es gibt nur einen Leib Christi. Eine Taufe, ein Glaube, ein Herr Jesus, ein Gott und Vater aller. Beachte hier, dass der Text sagt, ganz deutlich, was wir gemeinsam haben. Und die christliche Einheit wird nicht vereinbart, verhandelt oder verwirklicht. Sie ist einfach. Sie existiert. Die Einheit des Geistes und die einheitliche Grundlage der Kinder Gottes ist einfach. Denn unsere Einheit im Geist wurzelt in kardinal christliche Wahrheiten, die jeder Wiedergeborene glaubt. Alle Wiedergeborene sind ein Leib, haben eine Hoffnung, ihre Berufung und so weiter. Und unsere Aufgabe ist es, diese Einheit zu begreifen und zu schätzen und durch das Band des Friedens zu bewahren. Band des Friedens. Was heißt das? Das heißt, dass Streit ausgeschlossen ist. Wenn es geht um das Evangelium, Apostelgeschichte 15, Barnabas und Paulus streiten gegen die Gesetzeslehrer. Aber Geschwister, Christen streiten nicht miteinander. Ich werde nie vergessen, als junger Gläubiger, es hat mir wirklich in Zweifel gebracht. Zwei Brüder stehen da, einer der Kopf röter als der andere. Einer war ein Calvinist, pur, ich glaube sogar, er hätte Calvin ausgeschlossen. Der andere war extrem in die andere Richtung. Und wie sie miteinander umgegangen sind. Der Knecht des Herrn streitet nicht. Wiederum, wir reden nicht über kardinal christliche Wahrheiten. Das haben wir schon klar hier im Text. Wenn wir das gemeinsam haben, dann streiten wir nicht über untergeordnete Themen. Verlierbarkeit des Heils? Ja, ich werde das lehren. Ich werde das positiv lehren. Ich werde das vertreten. Ich werde auch die Einwände behandeln. Aber ich werde nicht streiten. Und ich werde auch nicht Christen verteufeln, die was anderes lehren und glauben. Erich Mauerhofer redete auf unserer Konferenz. Ich fand, sein Dienst war ausgezeichnet. Möchte ihn nicht vermissen. Es waren Brüder unter uns, die eine Auflehnung hatten, denn sie wissen, dass Erich die Heilssicherheit nicht so vertritt wie wir. Aber wir haben ihn nicht gebeten, zu reden über diese Frage. Aber zu reden mit Erich und sich mit dem edlen Mann auseinanderzusetzen, auf der Grundlage der Bibel, die er liebt mit seinem ganzen Herzen und ich auch, das ist der Weg. Nicht ein Streit. Und nicht diese Bemerkungen. So oft unser Sarkasmus ist nicht angebracht, wenn wir reden über andere. Nochmals, was sind wir? Ein Leib. Wir haben eine Taufe. Wir haben eine Hoffnung, unsere Berufung. Einen Herr. Einen Gott und Vater, der über alles und durch alles und in allen ist. Und wenn es so ist, ja, das sind wir. Nicht mehr und nicht weniger. Mittwoch trank ich einen Sturm mit einem Bruder aus Deutschland. Und er sagte auf einmal, ich hatte keine Freimütigkeit, das zu tun. Ich sagte, ja, weil du ein Bruder aus Deutschland bist. Er sagte, was meinst du? Ich sagte, Freund, ich kenne euch seit bald 20 Jahren. Freimütigkeit nehmt ihr sehr oft in den Mund. Und ich habe noch nie von euch erlebt, dass ihr Freimütigkeit positiv benutzt. Ihr sagt immer, ich habe keine Freimütigkeit. Ich habe keine Freimütigkeit. Ich habe keine Freimütigkeit. Zu welcher Sekte gehört man dann, wenn man keine Freimütigkeit hat? Hat man überhaupt den Heiligen Geist? Das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber Ihr verwendet eine positive biblische Wendung, immer negativ. Weißt du was? Das ist das Ergebnis von einer abgrenzenden, übervorsichtigen Haltung. Du kannst zu vorsichtig sein. Der Mensch, der passt ja auf, dass er nichts Falsches tut, wird sehr wenig tun. Wir tun das nicht, wir lehnen das ab, wir glauben das nicht, sondern wir glauben das. Wisst ihr, was das heißt? Wir definieren uns, was wir sind, negativ. Durch Abgrenzung. Wir definieren uns dadurch, was wir ablehnen, das, was wir tun, das, was andere unterlassen, das, was besonders uns bei uns ist ein Teil unserer Selbstdefinition. Und dadurch sind wir nicht eindeutig besser als der Skateboarder, der sagt, ich bin kein Inline-Skater. Oder der Snowboarder, der sagt, ich mag Skifahren nicht. Was ist unsere Identität, Geschwister? Ein Leib. Eine Taufe, eine Hoffnung unserer Berufung. Du bemerkst in Epheser 4 vielleicht die Anlehnung an Deborahs Lied. Der Paulus nimmt Deborahs Lied und die historische Situation und baut das hier hinein. Er hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Richter 5. In die Höhe hinaufgestiegen, aus der Höhe hinabgestiegen, der Berg Tabor hinauf und herab in die Schlacht. Beute oder Gaben verteilen, Verschlagenheit zu listiger Sonnen im Irrtum, Vers 14. Das sind alle Begriffe aus Deborahs Lied. Und es ist heute, so wie ich meine, es ist heute genau wie in den Tagen Deborahs und Baraks. Es ruhten die Pfade. Die Landbevölkerung mussten gewundene Wege gehen. Sie konnten nicht auf der Straße. Das heißt, wenig, ein großes Volk, aber wenig Kommunikation zwischen den 12 Stämmen. Gottes Volk schlecht gerüstet. Sieg von dem Denken und von der überlegenen Technologie der Heiden zu befreien. Damals und auch heute war es ungeheuer wichtig, dass eine Deborah die Mut hat, aufzustehen und Initiative zu ergreifen und ein Barak, ein Mann, endlich wird, um die Stammesfürste zusammenzuführen und möglichst viel, nicht alle, aber möglichst viel von den Stämmen in dem Kampf gemeinsam gegen die Kanaaniter zu führen. Und Deborah will wissen, wo warst du, Reuben? Bei den Schafhürden, du hast die Flöte gespielt und du hörst die Trompete und du hörst ein bisschen von der Schlacht und, ah ja, du spielst weiter. Und dann, du dienst auf Schiffe. Und Meros, verflucht seist du, sagt der Engel des Herrn. Verflucht seist du, du warst in der Nähe der Schlacht und bist uns nicht zur Hilfe gekommen. Leute, die große Schlacht heute ist beschrieben in Verse 14 und folgendes. Und wir, da wir zugerüstet sind zum Dienst, und wir, die Heiligen, die wir dienen zur Auferbauung der Gemeinde und zu dem Ziel der Einheit des Glaubens und Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur Reife der Gemeinde, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnen im Irrtum. Diese Begriffe kommen aus Deborahs Lied. Betrügerei der Menschen, Wind in der Lehre, Unmündigkeit, Verschlagenheit, clevere Irrlehren. Heute ist der große Kampf um das Denken der Gläubigen, Geschwister. Alois hat das so gut vorgetragen heute. Das Angebot, das einströmt und das Denken unserer jungen Leute in Anspruch nehmen will. Heidnische Weltanschauungen, Psychologie in die Gemeinde hinein, theologische Irrtümer, Verwässerung des Evangeliums, Untergrabung der Inspiration, heidnische Vorstellungen von Gott und spiritistische Vorstellungen vom Wirken des Geistes, fleischliche Anbetung, unbiblische Annäherung an die römischen Kirche. Meine Güte! Es ist wichtig, dass die großen Gaben Gottes sich so einsetzen. Die großen Gaben, die Gott gab an die Gemeinde, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer, dass sie so sich einsetzen, dass sie eine Verständigung unter den Stämmen, dass sie Lernprozesse und nicht Spaltung fördern. Manchmal haben großen Gaben ihren Einfluss benutzt, um eine Spaltung zu treiben. Professor Fier scheint in eine ganz andere Richtung zu gehen. Gottes Strategie um die Wahrheit ist ein reifer Prozess. Ist interessant, oder? Ganz gefährliche Welt. Ganz gefährlich, was die da glauben. Meine Güte, kannst du dir vorstellen, was da gelehrt wird? Was ist Gottes Strategie? Dass wir nicht mehr Unmündige sind, die so beeinflussbar sind, dass wir reife Christen und reife Gemeinden sind. Jesus liebte seine Gemeinde so sehr, dass er schenkte große Gaben. Petrus, Paulus, Wesley, Luther, Darby, Wagner, Alois. Und gab ihnen die Aufgabe, uns zuzurüsten. Das Wachstum beiträgt zur Reife der ganzen Gemeinde. Das Engagement von begabten Christen, von den Fürsten Israels, um das Volk zuzurüsten, für die Wahrheit zu kämpfen. Wehe uns, Geschwister, wenn wir zurücksehen. Wehe uns, wenn wir ignorieren, was los ist in der Christenheit. Aber wie geht man um? Von der abgedroschenen Phrase kann man doch etwas lernen. Weißt du, denke global, handle lokal. Man soll in erster Linie lokal handeln. In erster Linie, unser Kampf ist in der eigenen Gemeinde. 90% ist in der eigenen Gemeinde. Oder vielleicht 95%. Menschen zuzurüsten, unmündige Christen helfen, Leute korrigieren in ihren Vorstellungen von Gott, von dem Evangelium und von Heiligung. Aber wir haben auch Nachbargemeinden und mich begeistert es, restlos zu sehen, wie über die Jahre eine natürliche und sehr sinnvolle Zusammenarbeit gewachsen ist in Oberbayern, well in Bayern und in Österreich zusammen. Auch mit Südtirol und Bulgarien und Kroatien eingebunden. Wunderbar. Training, Kooperation in der Mission, in der Lehre, in der Jugend, in der Kinderarbeit. Aber manche von unseren Gemeinden sind in einer Stadt, wo es einige Gemeinden in der Umgebung sind, die nicht gerade aus unserer Bewegung kommen. Ich denke an die Gemeinde in Steyr, Salzburg, Innsbruck und so weiter. Wie soll man umgehen? Ist Zusammenarbeit mit allen Gemeinden anzustreben? Wir sollen andere Gemeinden achten. Wir sollen alle Christen lieben. Es ist zu befürworten, dass wir allenfalls in Dialog bleiben. Aber Zusammenarbeit setzt einen Konsens voraus, dass wir nicht mit allen teilen. Lass mich ein Beispiel geben. Der Pastor der Salzburger Pfingstgemeinde wollte uns für eine gemeinsame evangelistische Arbeit unter Geschäftsleuten und Führungskräften gewinnen. Und so redete er zu mir
auf einer Tagung. Er sagte, Fred, möchtest du nicht mitmachen? Das wäre wirklich super. Ich sagte, Edwin, nur zwei Fragen im Vorfeld. Deine Vorstellungen, deine Überzeugungen über Geistestaufe und Zungenreden, ist das wichtig oder unwesentlich? Er sagt, das ist mir wichtig. Sagte Edwin, meine Vorstellungen über die zwei Dinge sind mir auch sehr wichtig und den Ältesten unserer Gemeinde. Du würdest vermutlich meinen, es ist wichtig für jungen Bekehrten, dass sie auch die Geistestaufe in eurer Form erleben und dass sie in Sprachen reden. Und ich hätte dabei Bedenken. Seht ihr, wenn jemand sich bekehrt, dann ist Edwin an einem Ohrwaschel und Fred auf dem anderen. Und was ist das für eine Zusammenarbeit? Pass auf, mein Freund hat gesagt, ich sehe aus wie ein Lastwagen unterwegs mit den Türen offen. Was ist das für eine Zusammenarbeit? Und Edwin sagt, weißt du, Fred, ich habe das nie überlegt. Es gescheite nicht. Wir haben einfach die Konsens nicht, eine evangelistische Arbeit zu tun zusammen. Aber unsere Zusammenarbeit mit den Baptisten in der Schumacherstraße ist sehr fruchtbar. Als Hubert, der jetzige Pastor, nach Salzburg kam und ihm einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag vorgelegt wurde, musste er feierlich unterschreiben, dass er die Zusammenarbeit zwischen der Schumacherstraße und der christlichen Gemeinde Leug fortsetzt. Das ist in seinem Vertrag. Treffen zwischen Ältesten und Vorstand. Prediger-Austausch, naja, vielleicht einmal in zwei Jahren. Besuche hin und her. Geschwister kommen manchmal vorbei und umgekehrt. Evangelisationen haben wir zwei gemeinsam gemacht. Dr. Radlinger macht die Schulungen mit Seelsorgehelfer aus unserer Gemeinde. Vorgestern war ein Vorstandsmitglied der Baptistengemeinde am Telefon. Sie wollen, dass wir bei Ihnen eine systematische Training in Evangelisation machen in Februar oder März. Der Mennonitenbruder, Pastor, der gekommen ist nach Salzburg, willigte mündlich ein mit seinen Ältesten, dass die Brüder von Leug predigen, regelmäßig in seiner Gemeinde. Und das war eine der Bedingungen, dass er dort arbeiten darf. Seht ihr, hier ist Konsens. Es ist nicht, dass wir können Baptisten mehr lieben als Pfingstler. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir alle lieben und wir leben in Frieden mit allen und wir lernen nicht einander dauernd zu zerfetzen und kritisieren. Und dort, wo Konsens vorhanden ist und es sinnvoll ist und es deinen ganzen Kalender nicht blockiert und das Leben unmöglich macht, tut ein bisschen zusammen und es fördert die Brüderlichkeit in deiner lokalen Gegend. Aber was für ein Irrtümer unter den Gemeinden sind. Man hört, dass es zugeht in Korinth. Es gibt Strömungen dort aus Delphi oder Toronto. Ehemalige Ältesten vertreten jetzt Irrtümer in Ephesus, 2. Timotheusbrief. Was tun wir? Es gibt Gläubige in der Gemeinde. Vers 15 sagt uns, was wir tun. Lass uns die Wahrheit bekennen in Liebe. Wir bleiben in Kontakt. Und wir vertreten die Wahrheit mit Liebe. Manche Übersetzungen sagen, wir reden die Wahrheit. Andere Übersetzungen sagen, wir halten die Wahrheit. Weil es einfach kein Verb da gibt. Ich mag die Übersetzung, die Fred Colvin-Version, Wahrheiten in Liebe. Geschwister, wisst ihr was? Ich habe etwas zu behaupten. Ich glaube, es ist wirklich befreiend. Wisst ihr was? Das, was wir glauben, ist ungeheuer positiv. Es ist gesund. Es ist nahrhaft. Es hat zu tun mit der Freiheit an der anderen Seite. Und wir nehmen die Heiligkeit auch ernst. Wir kennen die wunderbare Sicherheit, der Heilsicherheit, die viele Christen heute nicht kennen. Unser Verständnis von Gemeinde und Ältestenschaft ist solid. Andere Gemeinden, die langsam einschnuppern und sehen, bewundern, welche Betonung wir haben an gesunder Zurüstung und Schulung. Wir haben nichts zu entschuldigen. Wir können positiv Dialog haben, Kontakt halten. von die Wahrheit reden und halten in Liebe. Mit großer Freimütigkeit, nicht mit Überheblichkeit, mit Feingefühl, mit Demut. Ich frühstücke mit den Salzburger Pastoren und sind zwei gläubige Pfarrer dort. Wir tun das monatlich. Ich kann wirklich nicht mit allen zusammenarbeiten. Wirklich nicht. Ich habe schon beschrieben, was los ist da in manchen dieser Gemeinden. Aber beim Frühstück ist die Möglichkeit zum Gebet, zur Gemeinschaft, zur Verständigung. Und ich habe die liebe Brüder und Schwestern lieb gewonnen. Aber ich bekenne die Wahrheit, weil ich sie liebe. Beispiel. Einige Pastoren fehlten und es waren eine Überzahl von Charismatiker und Pfingstler dort und es waren der Baptismatiker-Gemeinde in Freilassing uns zu treffen. Bah! Es ging zu in der Hütte. Woo! Alle, außer mir und ein katholischer Priester, haben gebetet in Zungen. Wahnsinn! Was ist hier los? Und ich habe ihn aufgeschaut und er hat mich angeschaut, er hat nur getan. Der ist wirklich ein bekehrter Priester. Habe ihn noch nicht mitgeteilt, dass es auch Umschulungen gibt für ausgetretene Priester, aber wir kommen drauf. Wie reagierst du? Ja, am Anfang wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Ich war ein bisschen überfordert. Aber ich habe sie überlegt und beim nächsten Treffen habe ich zur Sprache gebracht und ich sagte, meine Brüder, ihr sagt mir andauernd, ich soll die Ältesten von der Gemeinde in Leug bringen. Wenn ich sie einmal bringe und ihr tut so kindisch, dann werden sie denken, ihr seid verrückt und sie werden nie wiederkommen. Dann ein Missionar sagt, Fred, du meinst nicht kindisch, du meinst kindlich. Ich sagte, David, ich spreche wesentlich besser Deutsch als du und ich weiß den Unterschied zwischen kindlich und kindisch. Du bist kindisch. Boah, sie waren empört. Wie ist er eben ausgeflippt? Warum sagst du, dass wir kindisch sind? Es steht in 1. Korinther 14. Ja, welcher Vers? Ich sagte, kennst du 1. Korinther 14 so wenig? Ihr seid doch Pfingstprediger. Ihr sollt 1. Korinther 14 auswendig können. Ja, aber welcher Vers meinst du? Ich sage, geh nach Hause, lese 1. Korinther 14 in aller Ruhe und ihr werdet sehen, was ihr getan habt letztes Mal, war kindisch. Und dann ging es wild umeinander und ich sagte, look, schau mal, Brüder. Könntet ihr oder könntest du eine Frau lieben, auch wenn sie Mundgeruch hat? Und all die heiligen Brüder überlegen, die Großherzigen. Ja, natürlich. Ich sagte, okay, ich habe Mundgeruch. Ich glaube, dass ihr kindisch seid. Und wenn ihr nicht damit leben könnt, dann habe ich hier nichts zu suchen. Wenn ich nicht sagen kann, was meine ehrliche Überzeugung von der Bibel ist, über euer Verhalten, und ihr mögt mich nicht, weil ich Mundgeruch habe, dann komme ich nicht wieder. Nein, 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 du sollst bleiben, du sollst bleiben. Das ist eine von einigen Beispielen. Und wisst ihr was? Die evangelikalen Pastoren, sie sagen nichts. Aber wenn das Treffen vorbei ist, oh, Gott sei Dank, hast du etwas gesagt. Freunde, andere Überzeugungen werden die evangelikale Gemeinden überrollen, wenn wir die Wahrheit nicht sagen in Liebe. Neue Gruppe kam, His People. Ungeheuer starke evangelistische Bewegung ist stark gewachsen auf Kosten der anderen charismatischen Gruppierungen in Salzburg. Wir haben den Pastor eingeladen auf ein teures Essen. Ich habe bezahlt, meine Güte. Und ich kann mich erinnern, wie viel. Oh. Wir haben geredet. Bruce, erzähl uns, wer du bist, was du erlebt hast und was du tust. Und es war wirklich beeindruckend. Christoph Hochmuth und mir wurde es sonnenklar. Wir sitzen zusammen mit einem Mann mit einem großen Glauben. Ich rede nicht von einem Halleluja-Gefühlsduselei. Ein Mann, den Gott verwendet hat. Ein Mann mit Format. Ein Mann, der die Gewalt hat, mit seinem Reden und seiner Ausstrahlung die Hälfte deiner Gemeinde mit sich zu reißen, wenn er will. Aber ein Mann, der liebt Jesus. Und ein Mann, der liebt das Evangelium. Und er hat ein anderes Verständnis von, er ist amillennial. Und er hat ein anderes Verständnis in manchen Dingen von dem Heiligen Geist, aber er hat sich etwas gemäßigt. Und dann haben wir erzählt. Wir haben die ganze Geschichte von Salzburger Land und von diesem Land erzählt und wie Gott mit euch und uns verwendet hat. Und er war zutiefst begeistert. Und dann sagten wir, Bruce, weißt du, wir sind froh, dass du in Salzburg bist. Und das war nicht gelogen. Wir glauben, dass Gott dich verwenden wird, viele Menschen zu Jesus zu führen, die wir vielleicht nicht erreichen würden. Aber weißt du, wir haben eine Sorge. Wir hoffen, dass du das auch bei uns anerkennst. Und dass du Abstand nimmst, Leute von unserer Gemeinde zu rekrutieren. Wir respektieren dich. Und wir wollen in Kontakt bleiben mit dir. Und wir wollen beten für dich. Und weißt du was? Wir arbeiten nicht zusammen. Aber wir haben eine sonnenklare Beziehung. Und trotz all den Leuten, die gekommen von den anderen Gemeinden sind, zu seiner Gruppe in Salzburg, nicht ein einziger ist von Leuten gegangen. Andere Gruppen will man Gespräche führen, aber Lehrfragen ausklammern. Christoph hat mir erzählt von dem Get Connected, eine Jugendbewegung in Österreich. Und die wollen über alles reden, nur nicht über Lehre. Die klammern das aus. Freunde, wenn du die Wahrheit ausklammerst, dann klammerst du uns aus. Wenn kein Dialog ist, dann ist kein Grund zu reden. Zusammenarbeit zwischen Kirchen, nur so nebenher. Ich bin fast fertig. Entschuldige, aber dieses Thema kann man wirklich nicht in 15 Minuten behandeln. Ich war eingeladen zum ökumenischen Arbeitskreis. Die ganze Prominenz war da, Theologieprofessoren, Leute, wo du ihr Bild kennst von der Zeitung, der Dompfarrer von Salzburg. Wenn ich recht informiert bin, der Vorsitzende war der homosexuelle evangelische Theologe hier in Hallein. Und unter anderem mehr. Alle Persönlichkeiten, drei Freikirchen repräsentiert oder zwei Freikirchen repräsentiert. Es ging um die Frage der Mitarbeit. Und ich habe geredet von unserem Gemeindeverständnis. Sagte Leute, unser Verständnis ist, dass die Gemeinde besteht aus Wiedergeborenen und ausschließlich aus Wiedergeborenen. Wir sehen, dass es örtliche Gemeinden gibt und die weltweite Gemeinde gibt. Und wir haben, obwohl wir anerkennen, wir sind eine Bewegung, die der Heilige Geist im Leben gerufen hat, wir sind keine Kirche. Und dadurch, da wir keine Freikirche sind, sind wir kein Gesprächspartner für euch. Und darüber hinaus, wir haben diese Sicht nicht von der Bibel, dass man strebt, eine Einheit von Institutionen, besonders Institutionen, wo nach unserem Verständnis das Evangelium nicht im Mittelpunkt ist und die Grundlage ist nicht die Wiedergeburt. Ist das klar? Und dann haben sie zu mir geredet, als ob ich irgendwie der Vorsitzende der Bewegung bin. Und ich habe meine Rolle erklärt, Älteste in Leug. Und dann haben die Evangelikalen sind mir in den Rücken gefallen. Das war sehr peinlich. Hier bin ich und rede mit den unbeschnittenen Philistern. Und meine eigenen Brüder fallen mir in den Rücken. Und beginnen mich zu akkreditieren, wir haben sehr wohl eine Denomination und ich bin der Chef von vor den katholischen und evangelischen und orthodoxen Theologen. Aber ich konnte unsere Sicht von Gemeinde verbreiten. Dann der Theologe, der ordentliche Theologie für Dogmatik an der Universität in Salzburg sagt, Herr Colvin, Ihre Gemeinderichtung spricht uns das Heil ab. Ich sagte, Herr Professor, ich kenne Sie überhaupt nicht. Wenn ich Sie anschaue, Sie sehen ordentlich genug aus. Ich könnte aber niemals sagen, ob Sie gerettet sind oder nicht. Wir müssen ein persönliches Gespräch zwischen Ihnen und mir wäre dazu erforderlich. Aber ich muss Ihnen schon sagen, das Evangeliumsverständnis, das ich entnehme aus dem katholischen Weltkatechismus, und unser Verständnis von dem Evangelium sind zweierlei. Und wir glauben, und dann habe ich das Evangelium dargelegt. Und dann habe ich begonnen, mit meinen protestantischen Brüdern zu reden. Ich habe begonnen zu reden von den von der Reformation. Und als ich von der Reformation geredet habe, habe ich weggeschaut von dem Theologen und hingeschaut zu einem gläubigen evangelischen Pfarrer. Sagte, das ist unser Verständnis von dem Evangelium. Warum bin ich hingegangen? Ich sage, warum gehst du überhaupt hin? Leute, wollt ihr, dass solche Leute über uns befinden und Informationen über uns verbreiten, ohne mit uns selbst geredet zu haben? Wie reden wir mit Wiedergeborenen, die in Kirchen sind, die das Evangelium verneinen? Die Antwort ist, sie sind Wiedergeborene. Einmal habe ich schreiben müssen, Abstecher. Habt ihr Zeit für noch eine Geschichte? Okay. Bin bei diesen Pastorengebetstreffen, es gibt einen gläubigen Pfarrer da und es gibt einen sehr konservativen Erzbischof hier in Salzburg, unter dem dieser Priester viel gelitten hat. Denn er sagt tatsächlich das Evangelium in der Kirche. Er sagte, oh, bete für unser Bischof, ich habe sehr unter ihm gelitten. So dieser Bruder von der Mennoniten-Brüdergemeinde betet, oh Herr, wir beten für Erzbischof Eder, du weißt, ist hier zu deiner Schafe und da. Und ich war mit mir übereingekommen, ich spreche keine politischen Gebete. Wenn ich bete zu Gott und ich rede nicht zu den Brüdern. Denn bei solchen Gremien so oft, man betet, oh, ich bete, dass wir aufeinander zugehen, dass wir wirklich lernen, einander zu sehen und zu schätzen, wie du uns schätzt und so weiter. Und es gibt Gebetsanliegen. Die Gebetsanliegen heißen, ja, bete für die Ökumenische das oder bete für das. Und ich habe immer gesagt, du, mein Sohn ist nicht gerettet, betet für ihn. Weißt du, irgendwie, das war meine Art. Und keine Politik oder sowas. Aber auch in mir, in meinem Herzen, wallte ein politisches Gebet auf. Und ich konnte mir nicht helfen. Wir beten für den Erzbischof, ist hier zu deiner Schafe. Du Dodel. Das habe ich nicht gebetet. Ich habe gesagt, oh Gott, du weißt, wir beten gerade für den Erzbischof und ich weiß, wie in dem Brief über meine Freunde in Pongau geschrieben hat und ich begann im Gebet sein Brief zu zitieren. Und ich sagte, und Herr, somit wissen wir alle, dass verloren ist, ist unterwegs, schnurstracks zu dem Feuer der Hölle. Und wir beten, dass du ihn Buße schenkst im Heil. Das war mein Gebet. Und ich war ganz gespannt. Der TMGer, der Christian aus dem Eppetaler ist da gesessen. Wahnsinn, ja. Und dann der Baptistenprediger, ein edler Mann, der Graham Lange, wenn du ihn nicht kennst. Er sagt, Amen, Herr Jesus, dass ihr ein Martin Luther Erlebnis habt. Es lohnt sich, die Wahrheit zu sprechen in Liebe. Dann musste ich einen Brief schreiben, so 2 A4 Seiten. Da ein katholischer Geistlicher teilnimmt an unser Treffen und da unser Treffen die Möglichkeit ist, wo ich Gemeinschaft haben mit Pastoren und Ältesten von dieser Stadt, was ich sehr wichtig finde, finde ich es wichtig, dass ich meinen Standpunkt von mir und unserer Gemeinde über die katholische Kirche schreibe. 3 Punkte. Ich liebe Katholiken im Sinne des 2. Gebots. Sie sind meine Nächsten, deswegen bin ich hier zu missionieren. Sie brauchen Jesus. 2. Wiedergeborene Katholiken will ich lernen zu lieben mit der Liebe, mit der ich in Christus geliebt bin. Wenn sie meine Brüder sind, ich will sie nicht weniger lieben als irgendein anderer Christ. 3. Ich hasse und verabscheue die römische katholische Kirche. Nicht wegen ihrer Behandlung meinesgleichen in der Kirchengeschichte, denn das wurde angeführt in unser Treffen, sondern wegen ihrem ketzerlichen Verständnis des Evangeliums Gottes. Und ich habe es ausgeführt. Und ich sagte, Brüder, wenn ich hier teilnehmen kann mit Heinrich, auf dieser Grundlage, dann bin ich hier. Sonst bin ich nicht hier. Wie reden wir mit Leuten, die in einer Kirche sind, wo das Evangelium geleugnet ist? Es ist so schwer. Ich kann mich erinnern, mit Frauen auf eine Evangelisation. Sie sagt, das ist das erste Mal, wo wir das Wort Gottes gehört haben in Jahren auf diese Weise. Und jetzt hat unsere evangelische Kirche entschieden, homosexuelle Pfarrer zuzulassen. Was sollen wir denn machen? Es ist nicht leicht zu reden mit solchen Leuten. Das sind hingegebene Christen, die einfach eine andere Sicht haben, eine andere Flugbahn wie wir. Aber irgendwann einmal musste man sagen zu solchen und auch für Katholiken, die ausharren wollen, man musste fragen, okay, die Wahrheit in Liebe, was denn ist die Wahrheit? Die Wahrheit lautet, Geschwister, geht aus ihr heraus, mein Volk, und sondert euch ab, damit ihr nicht ihren Sünden teilhaftig werdet. Irgendwie bete, es setzt natürlich eine Verfestigung von Überzeugungen voraus. Du kannst nicht in einem Tag, Gott gab Israel auch ein bisschen Zeit zu gewöhnen an das neue Evangelium, an ihre alten Einrichtungen. Gott muss ein Mensch erleuchten und du kannst nicht machen mit einem Hammer. Aber mit Liebe, das ist die Botschaft. Wir reden über andere Christen. Wie reden wir? Wir reden die Wahrheit in Liebe. Ich spiele Tennis mit einem Pfingstler. Wir tauschen aus. Ich sage, was passiert in der Gemeinde, Gottfried? Frage oft über die Gemeinde. Frage über seine stille Zeit. Teile ein bisschen mit. Kurt, ein sehr guter Tennisspieler, sagte zu mir eines Tages, du Fred, der Gottfried ist in einer Sekte, ja? Ich sagte, er geht in die Pfingstgemeinde. Ich sagte, Kurt, du bist evangelisch. Wenn du Sekte beurteilen willst durch das landläufige Verständnis, bist du genauso in einer Sekte wie Gottfried. So die Antwort auf deine Frage ist, wenn du in einer Sekte bist, dann ist er in einer Sekte. Aber die gleichen Brüder fragten mich über einen anderen Pfingstler. Es war eine Fernsehsendung mit Reinhard Bonnke. Und die haben das alle gesehen und ich war ein bisschen spät an dem Abend Tennis zu spielen. Die hatten alle schon geredet, wir spielen Tennis, wir sind in die Dusche, wir kommen raus und alle lauern auf mich. Und der Sprecher der Gruppe sagt, sag mir Fred, was hältst du von Reinhard Bonnke? Ist das wie er heißt? Und du siehst, alle Ohrwascheln und alle Augen sind auf mich gerichtet, okay? Er sagte, ist er von deiner Gemeinde? Ich sagte, Freunde, er sagt viele Dinge, die gut sind, die ich befürworten kann. Aber wisst ihr, was er ist? Er ist ein Hochstapler, mit dem ich überhaupt nichts zu tun haben will. Und unsere Gemeinde hat auch überhaupt nichts mit ihm zu tun. Und dann sagt einer, wir sind aber leicht erleichtert, wir hatten Angst um dich. Aber das ist meine ehrliche Überzeugung. Wenden wir mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, ertragen wir einander in Liebe, befleißigen wir uns. Hörst du die ganzen Begriffe? Es macht mich fast müde. Und du bist sicherlich müde zu dieser Zeit. Die Begriffe klingen anstrengend, oder? Langmut, Demut, ertragen, befleißigt euch. Es war ein anstrengender Vortrag über einen sehr anstrengenden Wandel. Geschwister, es ist nicht leicht heute. Und das ist, warum Epheser 4 in der Bibel ist. Wenn du Epheser 4 liest, Paulus setzt voraus, dass es eine große Herausforderung ist, vorwärts als Volk Gottes zu gehen. Und wir werden es nicht bewerkstelligen. Aber wir können unseren kleinen Beitrag leisten, durch das Band des Friedens die Einheit des Geistes zu bewahren. Wir können würdig wandeln. Und wir werden dadurch bereichert. Ich glaube, wir in Salzburg, ich zumindest und einige von uns, sind reicher dadurch, durch unser Nahverhältnis zu ein paar Gemeinden dort. Wir sind reicher geworden. Die Gemeinde Gottes hat eine Menge Falten, eine Menge Flecken. und die Unordnung von einer Baustelle, denn der Herr ist noch nicht fertig mit seinem Werk. Aber die Kinder Gottes, die Gemeinde, sind zu hohen Berufen. Und so, Geschwister, wandeln wir würdig. Ich danke euch sehr für euer Langmut mit mir heute Abend.